Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. In einer Zeit, wo Männer- und Frauendebatten Fahrt aufnehmen, wird es natürlich auch nicht an uns spurlos vorbeigehen. Guten Morgen, liebe Sarah.
Guten Morgen, lieber Mike. Oh, das klingt nicht gut.
Das klingt nach Polarisierung. Und klingt nach Shitstorm. Schön irgendwie Schublade auf, Schublade zu. Mhm. Und finden Hunde Männer gut, die mit ihnen Quatsch machen? Oder Frauen, die ihnen Leitplanken geben? Das war ja so ein bisschen die Frage aus der Community raus. Und da ist ja schon irgendwie relativ viel Zündstoff drin, weil man dann davon ausgehen könnte, dass die Frauen die Erziehung übernehmen von Hunden. Ähnlich wie bei Kindern und die Männer eigentlich nur diejenigen sind, die Good Guys sind und die Happy Clappy sind und keine Ahnung, die Hunde deshalb sie dann irgendwie mehr lieben. Boah, schwierige Frage. Das ist deshalb schon schwierig, weil das natürlich auch zu Hause bei uns gerade mit Kind so ein bisschen die Frage ist, wer ist eigentlich wofür zuständig und wofür suchen sich Kinder eigentlich Papa aus und wofür Mama aus?
Und wann spielen sie uns gegeneinander aus, die pfiffigen kleinen Schlingel?
Ja, diese kleinen, miesen Schlingel. Genau, die wir trotzdem sehr lieben. Spannende Frage, spannendes Thema. Aber bevor wir da richtig reinstarten und der Shitstorm unser ist, wie war dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war auch Shit. Und zwar war ich an den Feldern zwischen Feldern spazieren und ich habe im Moment eine sehr unschöne Dynamik in meiner Gruppe. Bonnie ist jetzt so richtig bei uns angekommen, ist ja jetzt auch ein halbes Jahr schon bei uns und hat für sich das Jagen und alles Jagdliche entdeckt. Rückruf sitzt so lala, muss man noch echt ordentlich dran arbeiten, da war ich ein bisschen nachlässig. Ich habe mir das so bequem gemacht, dass die immer so mit der Gruppe mitgerannt ist. Das etablierte sich so mehr oder weniger von selbst. Da habe ich gedacht, ach komm, das langt ja. Ne? Es war alles gut kontrollierbar. Bis zu dem einen Tag, an dem wir im Wald unterwegs waren und ich konnte es nicht wirklich erkennen, man sah nur noch den Popo, ein Wildtier über unseren Weg rannte in den Wald rein. Da war, so schnell konnte ich gar nicht reagieren, da war Bonnie hinterher. Gott sei Dank kam sie da wahrscheinlich aus lauter Irritierung schnell zurück, aber ab dann merkst du, dass ihr Fokus ein komplett anderer ist. Nase ist nicht mehr am Boden, es ist nur noch auf Sicht. Die guckt die ganze Zeit nur noch, bewegt sich irgendwo was, höre ich irgendwo was, auch die Ohren immer sehr scharf gespitzt, ob irgendwo was raschelt. Und da ist sie mir dann noch einmal abgehauen. Da weiß ich nicht, ob aus welchem Grund das war, aber das war der Moment, wo sie dann Leinenmedizin bekommen hat. Ist jetzt echt lang an der Leine nur noch. Und wer das richtig toll findet, das Ganze, ist nämlich die Ronja. Ronja hat jetzt 5 Jahre lang drauf geschissen. Also ja, natürlich war sie interessiert, aber mein Rückruf, meine Verbote waren da irgendwie mächtiger, sodass, wenn sie da irgendwie ein Schrittchen in die Richtung gemacht hat und ich meinen Abbruchsschrei gemacht habe, hat die abgebremst und ist dann brav zurückgekommen. Aber bei diesen 2 Ausritten oder Ausflügen von Bonnie hat Ronja sich gedacht, naja, also wenn die das macht, mache ich das auf jeden Fall genauso. So, das heißt, wenn ich habe jetzt folgende Situation. Habe ich Bonnie an der Leine, habe ich eine funktionierende Gruppe. Habe ich Bonnie nicht an der Leine, funktioniert gar nichts mehr. Interessant, oder? Aber siehst du mal, wie viel Dynamik in so einer Gruppe ist. Und dann siehst du auch, wie viel du verdammt nochmal eigentlich jetzt arbeiten musst. Hast du ja auch richtig Bock drauf, jetzt bei so einer großen Gruppe jetzt nochmal jeden einzeln rauszupicken. Aber das ist jetzt das, was mir blüht. Und jetzt waren wir also da an den Feldern unterwegs. Und ich hatte mir extra so eine Strecke ausgesucht, wo das noch nicht alles so hochgewachsen ist, sondern wo es gerade erst neu gepflügt wurde oder so. Also logischerweise erstmal noch nicht wirklich jemand sich drin versteckt oder brütet. Und dann habe ich die Truppe laufen lassen, außer Bonnie. Und mitten auf einem Acker, knatschbraun dieser Acker, weil da wie gesagt noch nichts wuchs, habe ich nicht gesehen, dass 2 dicke, fette Feldhasen saßen, die ja nahezu genauso braun sind wie das Feld. Also ich habe die nicht gesehen. Bis zu dem Moment, wo die 2 dachten, es wäre eine geile Idee zu spielen miteinander. Und dann hat die Bonnie hat sie gesehen, hat diesen Schritt, dieses Lossprinten-Move-Bewegung gemacht, war aber ja an der Leine. Ronja nimmt nur noch die Stimmung von Bonnie wahr und schießt los alleine. Mhm. Oh, Mike!
Attacke.
Ich habe da gestanden, ich habe nicht gerufen. Ich habe einfach gar nicht gerufen, weil ich mir sicher war in dem Moment, dass das nichts nützt. Und man sollte ja keinen einzigen Rückruf verbraten. Mhm. Die müssen einfach immer sitzen. Mhm. Und wenn ich ja jetzt schon weiß, das funktioniert nicht, versaue ich mir ja was. Also stand ich da einfach nur still, habe mir das Ganze angeguckt. Abby und Mika konnte ich abbrechen, die blieben. Aber Ronja war weg. Und fing an, da diese Hasen jagen zu wollen, was lächerlich ist, weil die einfach unfassbar viel schneller waren und so weiter. Aber die war einfach erstmal weg. Die war in ihrem Ding drin. Dann stand sie alleine mitten auf dem Feld. Die Hasen waren über alle Berge, aber sie stand da und wollte auch nicht aufgeben. Dann habe ich sie normal gerufen, also nicht Rückruf, sondern per Namen. Und sie so, nee, irgendwo sind die, ich bleib jetzt hier. Ronja hat 5 Jahre keinen Stress gemacht. Ich konnte diesen Hund super kontrollieren, 5 Jahre lang. Ja, es ist vorbei. Scheiße, ne?
Verdammt.
Ja, ja. Und dann, ja, irgendwann hat sie sich wieder zu mir zurückbequemt. Dann habe ich gedacht, cool, habe ich jetzt 2 Hunde, die nicht von der Leine können, weil sie jagen gehen. Habe ich jetzt 1 Hund, der nicht von der Leine kann, weil er halt Abby ist. Die lasse ich partiell mal an der Schlepp laufen, aber größtenteils habe ich die halt an der Leine. Also habe ich noch Mika, die Spaß am Leben hat. Ja, die Jahreszeit ist übel, ne? Und das heißt, dass ich jetzt in den nächsten Wochen nichts anderes tun werde als Rückrufarbeit, Abbruch, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle mit 3 Hunden. Weil Abby trainiert.
Super, dann hast du noch eine tolle Frühlingsaufgabe, guck mal.
Ja, mega schön. Und ich hasse das. Ich hasse, dass das so ist. Ja, ich hatte doch, alles war doch gut.
Aber wie hat eine sehr kluge Hundetrainerin mir irgendwann mal gesagt, es ist nie vorbei. Ja, es fängt immer wieder von vorne an.
Ah, Bonnie, du Biest. Und weißt du, was ich dann aus lauter Frustration gemacht habe?
Schnaps getrunken.
Das hätte ich tun sollen. Nee, ich habe einen Genabstrich-Test von der Bonnie gemacht und wollte sehen, welches Arschloch mir hier auf den Zeiger geht.
Ach so, irgendein Jagdhund natürlich. Also
ich weiß es nicht. Ich will
Podenco, oder?
Ich will einfach wissen, weil die hat einfach so Allüren und so einen Charakter, wo ich mir einfach denke, boah, ich muss wissen, wer dahinter steckt. Wer treibt mich in den Wahnsinn? Ich will es wissen. Jetzt habe ich hier so einen Gentest abgeschickt und ich hab mich bisher nie interessiert, was in den Hunden drin steckt, aber bei Bonnie, die bringt mich zur Weißglut. Ich muss wissen, wer das ist.
Come in, find out.
Ja, witzig. Ich werde berichten, wenn ich das Ergebnis habe.
Was für ein Hundemoment der Woche, bitte. Das ist ja weitreichend und vor allen Dingen nachhaltig. Das ist ja, ja, berichte uns mal, wie so die weitere Arbeit denn vonstatten geht. Bin sehr gespannt, weil das ist wirklich so ein Thema, was ich wirklich spannend finde, deshalb, weil so etwas, was eigentlich mal drin saß, ist dann shot to shit und wie kriegt man das dann wieder hin? Und wie lange braucht es, um da wieder einigermaßen eine Balance reinzukriegen? Finde ich wirklich spannend. Das ist immer wieder. Bei mir ist es das Abhauen.
Deine machen sich ja einfach mal so, wie sie Bock haben, ne? Das ist ja gar nicht so impulsiv, sondern.
Nee. Es gibt schon einen Treiber. Das ist auch entweder Hase, Reh, oder einfach nur Bock. Aber irgendeinen Impuls gibt es ja, dass du dann einfach feststellst, so gerade waren die noch da, also wirklich gerade noch. Das ist ja irgendwie auch bei Hunden so unfassbar, dass die machen sich einfach unsichtbar und sind weg. Ciao. Und du hast irgendwie mal 30 Sekunden nicht hingeguckt. Wirklich. Mhm. Oder maximal. Vielleicht auch nur 20. Und sie sind weg. Einfach weg. Und selbst so ein Bilbo, der jetzt wirklich Rücken hat und der auch wirklich jetzt auch alt wird und groß ist und weiß ist, die siehst du ja auf 100 Kilometer normalerweise. Ciao, weg. Also ob irgendjemand ein riesen Loch gebuddelt hätte und der versinkt im Erdboden. Das ist wirklich verrückt.
So ein Unsichtbarkeitsumhang.
Ja, so eine Tarnkappe, weißt du? So eine, aus welchem Märchen war das noch? Irgendwie,
das Harry Potter mit diesem Umhang.
Umhang, aber es gab auch nur jemanden mit einer Tarnkappe. Hm. Ihr da draußen wisst das doch. Wer war das mit der Tarnkappe?
Ich weiß jetzt auch nicht, wenn du meinst, ein Märchen oder wie?
Ja, irgendwie jemand unsichtbar, der sich unbekannt. Pantau? Nee, Pantau war auch unsichtbar. Aber ach, ich weiß es nicht mehr.
anderes Thema, aber das klingt auch kacke. Das klingt genauso kacke wie bei mir.
Ja, ja, ist auch so kacke. Klar ist das kacke.
Was so kacke ist, ist ja, dass man dann auch, weißt du, meine Tochter sagt gestern zu mir, Mama, wann entspannst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, bis Bonny kam beim Spazieren. Das ist meine ehrliche Antwort. Bis Bonny kam, entspannte ich beim Spazieren und dann kam Bonny und dann war mit der Entspannung vorbei, aus diversen Gründen.
Entspannt spazieren gehen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Es kommt auch langsam wieder.
Darf
es
nicht, das müssen wir in den Griff kriegen.
Ja, aber das ist auch mit 4 Hunden. Leute, überlegt euch das. Also mehr Hundehaltung, wie schön das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es einfach auch wirklich manchmal Arschlochzeit, weil du einfach 4 hast, auf die du aufpassen musst und die du erziehen musst. Und das ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Da ist einfach Erziehung angesagt. Und immer wieder, weil irgendwie diese Dynamik halt, in diesen Gruppen halt einfach auch fucking manchmal echt bitter ist.
Genau das, diese Dynamik. Wenn du einen dabei hast, der aus der Reihe tanzt, dann steigen alle mit ein. Was aber auch wiederum uns sagt, fang da dann auch an. Also ich ist genau derjenige, der als erstes, ich sag mal, bearbeitet wird oder bearbeitet werden sollte, ist immer der, der am meisten Blödsinn macht. Weil das ist ein Anstifter, die Bonnie. Und wenn ich die jetzt wieder vernünftig im Griff habe, kann ich viel einfacher wieder an die anderen dran.
Oh Mann.
Ich sag dir, Mike.
Wie schön. Viel Spaß in den nächsten Wochen.
Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ich hatte einen Hundemoment der Woche, wo ich irgendwie quasi aufgewacht bin und direkt Nasenbluten hatte fast. Vor Schreck. Weil ich, sowas hatte ich noch nie. Wenn du so im Tiefschlaf bist und alles ist friedlich, und auf einmal geht eine Kriegssirene los. Du träumst, es geht eine Kriegssirene los. Und du träumst, du bist mitten als Einzelkämpfer im Iran. Und überall neben dir knallst. Und die Sirenen hören nicht auf. Sie hören einfach nicht auf. Und du siehst überall Bomben. Und du siehst überall, zerstörte Häuser und zerstörte Autos. Und denkst so, boah, wann hört dieser Scheißtraum irgendwie, wann hört der auf? Dann wirst du wach und bist wirklich kurz vor Nasenbluten und denkst so, oh, Gott sei Dank ist das vorbei und Gott sei Dank sind diese Sirenen, diese lauten Sirenen endlich vorbei. Und dann gehen die Sirenen wieder los.
Weil es gar kein Traum ist?
Weil es gar kein Traum ist. Aber du auch nicht im Iran bist, sondern es stehen einfach Aufklärung vor der anderen Aufklärung, stehen einfach 25 Rehe bei dir im Garten und alle Hunde, alle 4 Hunde, heulen, dass es knallt.
Alter, das gibt's nicht.
Wolfgeheule ist ein Scheißdreck dagegen.
Vor allem so eine Bella, so richtig quietschig, stelle ich mir das vor.
Das ist der höchste Ton. Mhm. Der tiefste ist Bilbo, der aber auch sehr hoch wird. Und es ist wirklich ein und es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ich habe das noch nie erlebt. Ich schwöre, ich habe es noch nie erlebt. Ich war natürlich heilfroh, dass ich nicht im Iran war. Ich war heilfroh, dass Frieden war. Und das ist so. Und dann stürze ich wirklich raus ins Studio oben bei uns, wo du dann auf das Feld gucken kannst und sehe eine Rehherde, sowas habe ich noch nie gesehen, riesengroß und alle Hunde hörten nicht auf. Ich stand mitten in diesem Geheul und die hörten nicht auf zu heulen. Ich habe noch nie gehört, also dass mal ein Hund heult, das ist meistens Bella, okay, oder mal Bilbo, aber sonst, die anderen sind eigentlich stumm. Normalerweise bellen die vielleicht mal, aber dann war es das auch. Aber es war wirklich dieses kollektive Heulen. Und einer hat wohl angefangen und ich habe sowas selten, aber dass ich wirklich so Panik im Schlaf hatte und Panik, als ich aufgewacht bin. Und die Auflösung folgte dann aber auch nur auf den Fuß. Das war irgendwie auf der einen Seite sehr erschreckend und auf der anderen Seite, da merkt man dann mal, wie Nachrichten einen irgendwie im Unterbewusstsein dann doch beschäftigen und zwar massiv. Und auf der anderen Seite eben dieses Kollektiv, jetzt sind wir wieder beim Kollektiv, dass da fängt einer an und also Bilbo ist eigentlich der Superheuler, Bella manchmal nur, keine Ahnung, wer angefangen hat, aber dass sich dann alle anstecken lassen, die normalerweise diese Stimme nicht haben, aber dann auch gleich mitmachen. Ich habe mich nur gefragt, was wollen die? Also was wollen sie, warum heulen die? Warum?
Also warum heulen die, wenn sie Reh sehen, meinst du?
Ja. Wollen sie mich darauf aufmerksam machen? Wollen sie, warum? Hast du eine Idee?
Nee, also in dem Kontext habe ich die Idee jetzt nicht. So, ja klar, das ist, eigentlich ist das ja, glaube ich, in dem Moment so eine Art Übersprungshandlung. Ne? Also ist sie super erregt wegen der Rehe. Man wird natürlich am liebsten dahin. Gruppendynamik, Zusammengehörigkeit, da kommen so viele Dinge zusammen und dann dieses Heulen steckt ja tatsächlich an. Es gibt ja auch viele Hunde, die reagieren auf Sirenen, auf diese Art.
Das Geräusch. Hm.
Genau, das löst das halt bei anderen dann aus. Und wenn jetzt da 25 Rehe stehen und Bella und Bilbo Gas geben, dass dann halt die anderen beiden auch auf, die sind ja trotzdem auch aufgeregt wegen der Rehe und dann damit einsteigen, Stimmungsübertragung und ja, ich glaube, das ist so, also so, das hat natürlich keine Sinnhaftigkeit in dem Sinne, weil wenn du als Gruppe Hunde dann heulst vor Rehen, dann machst, tust du dir damit ja keinen Gefallen, wenn du die jetzt jagen gehen möchtest. Dann sind die ja schon mal vorbereitet, dass du da bist. Normalerweise würde man sich ja sehr leise anpirschen oder man würde im Jagen anfangen, dieses Jagdbellen zu machen. Aber das Heulen in dem Kontext macht jetzt nicht so super viel Sinn. Ich kann mir vorstellen, ich meine, die wissen ja, dass sie da nicht hinkommen und dann ist das Frustration, dann ist das ein Ventil, dann ist das ein Übersprung. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich finde das ja persönlich extrem schön. Also wenn Hunde heulen, dieses Geräusch empfinde ich als sehr angenehm. Komischerweise, warum auch immer. Also ich mag das, wenn die das machen, finde ich das immer, ich finde das total faszinierend.
Ich fand es in der Situation ja nicht so, aber...
ja gut, okay. Im Moment war das sehr doof. Ich meinte das jetzt allgemein. So, ja, haben sie dir erstmal einen schönen Traum beschert.
Nochmal eine Sirene, so eine Kriegssirene, super.
Und dann auch so mitten in der Nacht. Deine Nacht ist dann jetzt damit auch beendet. Nee, das ist mir schon klar, dass das so jetzt doof war. Aber grundsätzlich finde ich das als Geräusch von Hunden, finde ich, ist das ein eher angenehmes... Also vielleicht habe ich auch eine Störung, aber ich find's eigentlich cool, das Geräusch.
Ja, nicht um 5.35 Uhr, aber gut, das ist
nein. Ja, da gebe ich dir recht.
Aber wir haben beide zumindest etwas erlebt, was mit dem Kollektiv zusammenhängt und wir haben beide etwas erlebt, wo wir als Mann und als Frau dann doch gefordert waren. Und ich hätte jetzt entweder, wenn ich der Happy Mike gewesen wäre, einfach mit eingestimmt, hätte mich daneben gesetzt und mitgeheult und hätten wir alle viel Spaß gehabt. Oder aber, wie in dem Fall, habe ich dann gesagt, aus, ihr genau, und du bist jetzt in der Situation, wo du gefordert bist und mit der Hundeerziehung einen Job hast. Und die Frage war ja, ich fasse es mal zusammen. Wie ist es so, dass Hunde oder ist es generell so, dass Hunde Unterschiede machen zwischen Mann und Frau beziehungsweise zwischen dem, der augenscheinlich erzieht und Leitplanken setzt und dem, der kuschelt und Spaß macht? Und das ist etwas, was, glaube ich, relativ normal ist. Zumindest in meinem Rudel ist es so. Bestes Beispiel, wenn mein Schwiegervater zu Besuch kommt, stürzen 4 Hunde auf diesen Menschen, schmeißen sich vor ihn. Jeder möchte Erster sein. Ich bin raus. Raus, raus, raus. Solange mein Schwiegervater da ist, bin ich komplett raus. Weil mein Schwiegervater nichts anderes zu tun hat während der Besuchszeit, als die Hunde zu kraulen. Und das macht er auch. Also wirklich ist es nicht übertrieben, stundenlang. Und jeder Hund weiß das, es ist abgespeichert auf der Festplatte. Und somit, ciao Mikey, wir sehen uns im nächsten Leben, wenn der Mann wieder weggefahren ist. So mal, also ein kleines Beispiel. Aber jetzt du.
Ja, ist interessant, ich beobachte das halt komplett anders.
Ja. Ja, ist interessant. Ich höre dir zu, aber ist mir scheißegal. Weil
ich so habe ich das jetzt nicht gesagt. Heißt ja nicht, dass meine Beobachtung da irgendwie mehr Relevanz hätte. Aber ich sage mal so, aus der meinen Beobachtungen innerhalb meiner Hundeschul-Community plus meiner eigenen Realität, habe ich beobachtet, dass Hunde dieses Verhalten, was du eben geschildert hast, zeigen in Situationen, wo es denen halt einfach total gut geht. Ne? Also es hängt vielleicht, glaube ich, auch ein bisschen von dem Hund ab. Also es gibt ja so Hundetypen, die sind ja für sich total mit allem im Reinen. Die haben ja so keine Fragen an die Welt oder an irgendwas. Die sind ja vielleicht auch sehr autark als Typen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die sagen, ich orientiere mich jetzt mehr an diesem Kumpeltypen, an dem, der mit mir kuschelt und spielt und viele Leckerchen wirft, so, weil die halt dann opportunistischerweise sagen, da habe ich mehr von. aber jeder Hund, der was darauf gibt, geführt zu werden oder zu führen, oder aber jeder Hund, der irgendeine Art von Unsicherheit hat, wird da so lange von profitieren, wie es für ihn Sinn macht. Wenn es aber um die Wurst geht oder irgendwie ein Fall eintritt, wo man sich entscheiden muss für Sicherheit oder Spaß, wird der Hund immer mit der erziehenden Person mitgehen. Das ist meine Behauptung. Der Hund strebt total danach, entweder zu führen oder geführt zu werden, mit wenigen Ausnahmen. Ne? Also zum Beispiel so ein Bilbo, dem ist das kackegal, ob er geführt wird oder führt, weil der einfach mit sich einfach total fein ist und ob da jetzt irgendjemand ihn führt oder er, der ist einfach so souverän mit allem. Bei ihm kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der so jemand ist, der einfach sagt, ich entscheide einfach, was gerade mir am besten schmeckt. Wiederum jemand, der einen hohen Anspruch an diese Themen hat, der mit Rangordnung sich beschäftigt als Hund oder aber unsicher oder ängstlich ist, für den ist das halt total wertvoll, jemanden zu haben, der einen Rahmen gibt, der Regeln aufstellt, der sie auch durchsetzt und der führt und der entscheidet und der Boss ist. Das finden die ziemlich geil. Und das beobachte ich seit jetzt 20 Jahren und wie viele tausende Male Menschen mich gefragt haben, ich verstehe das gar nicht, warum ist der Hund immer weg, wenn mein Partner kommt? Der ist doch immer so streng zu dem. Der macht ja immer mit dem die ganzen blöden Übungen und der zwingt den immer zu dies und jenem und bei dem muss der sich immer so hart benehmen und so. Und ich fütter den, ich kuschel den und ich spiele mit dem und trotzdem, wenn wir auseinandergehen, rennt der Hund immer hinter der anderen Person her, hinter der strengen, augenvereinbarlich strengen Person her. Mhm. Wieso ist das so? Und das ist das, was ich überwiegend beobachte. Also und damit überwiegend meine ich bei all den Hunden, von denen ich das eben so skizziert habe, die halt eben diese Strukturen genießen und brauchen. Und das sind halt die meisten, glaube ich. Mit wenigen Ausnahmen, ne? Wo das wahrscheinlich andersrum sein wird. Aber es ist halt wirklich einfach ein Fakt, dass also auch bei uns zu Hause so, da würde und ich bin, glaube ich, ziemlich ätzend mit den Hunden, wenn man das so sehen würde. Ne? Also ich habe da so klare Vorstellungen, wie das zu laufen hat und ich bestimme so viel und bei mir läuft keiner vor mir beim Fußlaufen, die haben alle neben oder hinter mir zu laufen und das ist, ach nee, und da wird nicht ausgewählt und da gehst du auch nicht von rechts nach links, da bleibst du, wo du bist und dann musst du Sitz machen, dann musst du Platz machen, dann musst du all den Schmuh machen. Furchtbar, die Frau. Ich trinke aber Kaffee. Ja, egal wo ich hingehe, ich habe diese ganze Gruppe permanent an den Fersen kleben. Wenn mein Mann nach Hause kommt, freuen die sich wie behämmert. Die freuen sich so sehr, den zu sehen. Also freuen die sich überhaupt nicht bei mir auf die Art, weil die sich gar nicht diese Eskalation erlauben quasi. Weil die auch einfach, wenn die so eine Energie mir entgegenbringen würden, wenn ich reinkomme, würden die auf jeden Fall eine Ansage kriegen. Weil das kann ich ja mal gar nicht gebrauchen, dass ich mit 3 Tüten und 2 Rucksäcken und noch dies und jenem und noch Gott weiß wie vielen Kindern ins Haus komme und dann rennen da weiß Gott wie viele Hunde auf mich zu und hauen mich erstmal irgendwie oder springen an mir hoch, laufen mir zwischen die Füße. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche da irgendwie, ja, ihr dürft euch gerne freuen, aber bitte alles schön mit der Ruhe. Ich lege in Ruhe ab, ich kümmere mich erst um meine Sachen und dann setze ich mich irgendwo hin, dann kuscheln wir. Das hat aber alles so viel Struktur, ne? Das ist eigentlich einfach voll, wenn man das jetzt so betrachten würde, ist das ja nicht so freundlich. Wenn mein Mann nach Hause kommt, dann rennen die zu dem hin und dann streichelt er die. Und das ist sowieso, ne? Die kuscheln mit dem, der hat immer eine Streicheleinheit da für sie. Der ist halt quasi, man könnte sagen, ausschließlich positiv besetzt. Der verlangt da gar nichts groß. Also wirklich gar nichts. Der erzieht gar nicht. Der will gar nichts von denen. Überhaupt nie. Aber ich kann dir sagen, da würde nicht einer eine Sekunde zögern, mit wem er mitgeht.
Also.
Komisch, ne?
Nee, also es ist natürlich, wie soll ich sagen, also bei uns gibt's schon sowas wie, jetzt will ich es nicht zu sehr vermenschlichen, aber die Hunde wissen, dass wenn mein Schwiegervater, um das nochmal aufzugreifen, kommt, dann ist halt irgendwie so, wie wenn Opa nach Hause kommt, weißt du? Und Opas verwöhnen halt einfach anders. Und Omas genauso. Und da weiß man eben, dass die Qualität, das merkt man ja auch, oder weiß man ja auch, wenn man Eltern ist und Oma und Opa sind da, dann ist Ausnahmezustand. Dann ist einfach, dann sind Eltern abgemeldet, weil man natürlich auch weiß, und da sind Kinder genauso opportunistisch wie Hunde. Da läuft es halt. Da gibt's halt die Schokolade mehr. Und da gibt's halt irgendwie mal vielleicht auch, wenn sie älter sind, 10 Minuten Fernsehgucken mehr und was auch immer. So. Dementsprechend gibt's da schon Parallelen. Und es ist auch so, dass wenn ich nach Hause komme und vielleicht mal 2 Tage nicht da war oder 3, dann quietscht schon etwas unter den Türritze. So, also dann ist schon Ausnahmezustand und dann rennen auch alle sofort an die Türe, und wenn die Türe nicht abgeschlossen ist, dann fliegt auf jeden Fall Pelle aus der Tür raus und kriegt sie nicht mehr ein. Auch da gibt es natürlich eine Ansage, aber es ist auch so, dass das ein Unterschied ist, wenn meine Frau zum Beispiel nach Hause kommt, dann ist das ein paar Stufen weniger, was nicht bedeutet, dass da nicht mehr Liebe im Spiel ist, aber es ist halt einfach eine andere Qualität, oder nenn es wie du willst. Und daran merkst du natürlich dann schon auch, genauso wie wenn ich im Haus rumlaufe, gibt es mindestens, und das nervt mich auch, und daran muss ich wiederum arbeiten, dass mich 2 Hunde auf Schritt und Tritt begleiten. Gerade dann, wenn ich mal 2 Tage nicht da war, dann wird kontrolliert, wo geht er jetzt hin? Geht er wieder weg oder wie auch immer. So. Das passiert auch bei meiner Frau nicht unbedingt. Ja. Jetzt kommt ja da unsere Tochter mit ins Spiel, die ihre ganz eigene, logischerweise ganz eigene Art hat, mit den Hunden umzugehen. Und hier merkst du, es ist eigentlich fast die gesündeste Art und Weise, lustigerweise, weil die Hunde, egal was unsere Tochter sagt, sofort reagieren. Und sie auch wenig proaktiv auf die Hunde zugeht. Und wenn, dann ist es einfach sehr wohl dosiert. Also die fingert nicht die ganze Zeit und toucht nicht die ganze Zeit irgendwie an diesen Hunden rum, sondern da ist irgendwie eine gute Balance zwischen Distanz und Nähe. Und es ist schon auch so, dass Hunde sind ja manchmal so einfach, dass wenn Leckerlis im Spiel sind beim Spaziergang oder so, dann gibt es einfach keinen Unterschied zwischen meiner Frau und mir. Wir haben auch keine unterschiedlichen Rollen, sondern das ist, glaube ich, etwas, wenn man, jetzt werde ich ein bisschen philosophisch, wenn man eine Beziehung auf Augenhöhe führt, dann macht man das wahrscheinlich auch, hat das auch mit den Hunden zu tun, weil jeder verantwortlich ist, weil jeder irgendwie einfach auch die Hunde erzieht. Und das ist mir übrigens auch wichtig. Ich finde es wichtig, dass das eingehalten wird, dass eben klare Absprachen genauso wiederum, jetzt komme ich wieder mit einem random Vergleich zu Kindern, dass die Absprachen, die man als Paar trifft, wie man mit Kindern umgeht oder mit Hunden umgeht, dass die eingehalten werden. Weil sonst Hunde ein Stück weit einfach auch orientierungslos sind oder es einfach schwer wird für den jeweils anderen, wenn der andere nicht da ist. Und da haben wir irgendwie klare Kommandos, klare Regeln, was wir wollen, was wir nicht wollen, was geht, was nicht geht. Aber trotzdem ist es so, und natürlich klar, wenn ich, dann denke ich mir, vielleicht hat es dann doch was mit Stimme zu tun, mit Energie zu tun, mit dem Willen zu tun. Es gibt Dinge, die machen sie bei mir einfach nicht, weil ich sie verbiete und weil ich da halt einfach auch derjenige bin, der ganz, ganz klar sagt, hier gibt es dann einfach auch eine Konsequenz. Und deshalb, glaube ich, ist es dann so, dass der leichte Überhang, Quietsch-Überhang-Effekt, wenn ich zurückkomme, dann vielleicht bei mir liegt. Weil es von meiner Seite aus, wahrscheinlich ein bisschen klarer und noch disziplinierter ist. Also die Leitplanken sind noch klarer und sie werden auch sehr, sehr, sehr klar angehalten. Also da bin ich ähnlich Arschloch wie du, vermeintlich. Mhm. Und tut aber gut, weil meine klare Meinung ist, dass sich Hunde da orientieren. Und nochmal der Vergleich zu Kindern. Ich glaube, dass eben Leitplanken und klare Regeln und Disziplin nichts mit weniger Liebe zu tun hat, sondern im Gegenteil. Dass eben gerade Hunde, das ist aber auch bei Kindern genauso, das brauchen. Und das bedeutet ja auch, wenn man Leitplanken setzt, dann bedeutet es ja auch, ich kümmere mich, ich übernehme Verantwortung. Und auch Verantwortung ist Liebe und Zuneigung. Ich beschäftige mich ja mit dem Hund oder dem Kind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es total egal ist, ob Mann oder Frau, und ich, wie so oft im Leben übrigens, sondern ich glaube, es ist wichtig, was du mit dem Lebewesen machst und mit welcher Qualität du das machst. Dann entscheidet sich, und das finde ich auch ganz gut, da würde ich auch gerne mal wissen, was du dazu sagst, dann entscheidet sich nicht, nämlich ein Lebewesen, das domestiziert ist, selber für den Ansprechpartner. Und ich finde, das ist auch total okay.
In vielen Punkten würde ich das so sehen wie du. On top, oder ich würde ergänzend noch sagen wollen, dass ich glaube, dass dieses, was wir aus menschlicher Perspektive als so hart und streng wahrnehmen, aus der Perspektive des Hundes nicht zwingend so wahrgenommen wird. Ich glaube, dass wir da sehr in den Bereich kommen, den du eben aufgegriffen hast mit dem Kümmern. Hunde lieben es, wenn wir mit ihnen etwas machen und uns mit ihnen beschäftigen, auch im erzieherischen Bereich, den Hunden was abzuverlangen. Das mögen Hunde. Ich erlebe das tagtäglich in meinem Job. Das ist etwas, und das kannst du manchen Menschen gar nicht begreiflich machen. Das erlebe ich auch täglich in meinem Job, dass wir uns da ein bisschen doch auch davon trennen müssen, wie wir mit Kindern umgehen oder wie wir mit Hunden umgehen. Der Ton, mit dem ich mit meinen Kindern spreche, ist ein Ton, also die Tonation ist menschlich. Sehr viel Inhalt kommt ja durch unsere Sprache und durch Worte. Das brauche ich bei der Hundeerziehung nicht in dem Maß. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die unheimlich viel mit Hunden diskutieren und sehr, sehr höflich sind zu ihren Hunden, was ich grundsätzlich eher sehr schön finde und auch total gut nachvollziehen kann. Das hilft nur oft dem Hund gar nicht weiter, sondern verunsichert den Hund mehr, weil er natürlich deine Worte ja nicht versteht. Und du meinst das ja alles lieb und nett und du willst nicht so streng sein und du willst dem Hund... Es fühlt sich auch für viele Menschen total falsch an, so dominant zu sein und so herrisch zu sein. Auch das verstehe ich aus menschlicher Perspektive, aber Hunde nehmen uns, glaube ich, da nicht so wahr. Die haben diesen Anspruch an diese Höflichkeit, nicht höflich sein zu einem Hund, auf jeden Fall, aber auf hundische Art. Ich bin auch höflich zu meinen Hunden, ich brülle die nicht an, ich bin auch nicht asozial zu denen, aber ich bin sehr, sehr, sehr klar und fair. Und das empfinde ich persönlich auch als höflich. Ich gebe dem Hund immer eine Chance, etwas richtig zu machen, bevor ich nachsetze. Ich bin zum Beispiel auch nicht misstrauisch meinem Hund gegenüber. Das finde ich auch höflich. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ein klassisches Beispiel wäre das Bleibkommando. Ne? Du gibst einem Hund eine Anweisung, was er zu tun hat, also sitzen oder Platz machen oder was auch immer. Und dann gehst du immer wieder hin und sagst, bleib. Das ist für mich ein massives Misstrauen dem Hund gegenüber. Weil weißt du, wenn er liegt, dann liegt er. Und dann brauchst du den nicht die ganze Zeit so misstrauisch und bleib jetzt da. Ja, er liegt ja. Ne? Warte doch mal, bis der einen Fehler macht. Und dann kannst du sagen, hallo.
Bekräftige es nochmal, ja.
Nein, Platz. war die Ansage. Und da bleibst du jetzt auch liegen. Und dann diskutiere ich, dann drehe ich mich um und gehe. Und wenn dann mein Hund aufsteht, dann, ja, dann werde ich aktiv. Aber ich misstraue meinem Hund nicht. Das empfinde ich persönlich zum Beispiel auch als höflich. Dafür bin ich aber viel, viel klarer in meiner Tonation mit einem Hund. Ich diskutiere nicht ewig rum und ich habe zum Beispiel zuletzt die Situation gehabt in einem Training, da habe ich richtig gespürt, wie die Hundehalterin sich wahnsinnig schwer damit getan hat, ganz emotionsneutral ein Kommando zu geben. Und zwar in dem Fall war es eigentlich einfach nur ein Nein, also ein ich verbiete dir jetzt, das aufzuheben, in dem Fall Futter. Ja, also nein, als nein, völlig, da geht es nicht um Lautstärke, da geht es nicht um Aggression, da geht es um Klarheit, nein. Und das fiel der Halterin sehr, sehr schwer. Sie hat dann immer gesagt, nein. Und wenn du genau hinhörst und jetzt einfach das Wort, die Vokabel rausnimmst und nur den Ton nimmst, dann ist das, finde ich, sehr unklar.
Und da ist dann vielleicht auch, auf jeden Fall auch mit drin, ne?
Da ist dann vielleicht drin und dann ist da auch ein ganz dickes Bitte noch mit drin und auch jetzt komm schon ist da noch mit drin. Ich finde es auch sehr schwammig. Ich weiß nicht, ist das ein Ja, ist das ein Nein? Und das finde ich eigentlich viel unhöflicher und unfairer dem Hund gegenüber. Weil wenn der dann doch dran geht, dann kommt ja direkt so ein und dann ziehe ich dir das wieder aus dem Maul. Also eigentlich ist es doch uncool. Und Hunde stehen da sehr drauf, wenn man klar ist mit denen. Und Klarheit ist halt manchmal nicht so ultra freundlich, sondern einfach nur klar. Und das heißt nicht, dass ich asozial bin zu den Hunden. Also auch am Beispiel, wenn ich nach Hause komme und die dann alle so eskalieren, dann kommt einfach ein klares Nein. Wenn die Bonnie da mir bis ins Gesicht hochspringen möchte, da fange ich doch nicht an mit, ach Bonnie.
Lass das doch mal bleiben, nee, bitte.
Das geht nicht. Das ist in dieser Situation einfach nicht. Und stell dir vor, ich wäre ein Kind. Und also wir müssen diese Sache jetzt handeln. Ich brauche hier eine Struktur, es muss funktionieren. Und das mag der Hund total, dass ich da diesen Anspruch an ihn habe und dass ich das so klar kommuniziere und dass der Hund auch echt leisten muss, immer wieder. Das ist ein sicherer Rahmen, das hat was damit zu tun, dass ich mich kümmere, das heißt, dass ich mich beschäftige und auseinandersetze. Und es gibt halt super viel Sicherheit und da fahren viele Hunde extrem gut runter. Wenn die jemanden haben, der sich um alles kümmert und alles levelt und managt, dann können die sich echt viel besser entspannen und ihre Spaziergänge und ihr Leben genießen. Und deswegen, das gibt denen halt echt viel Sicherheit. Da sind wir wieder bei der Parallele auch zu den Kindern, was du eben meintest, dass jemanden, ich sag mal, einzuschränken oder auch einfach Regeln aufzustellen und durchzusetzen, auf den ersten Moment sich wie was Negatives anfühlt, es aber gar nicht ist, weil das tatsächlich das ist, dass man sich kümmert, dass du bist mir wichtig und mir ist wichtig, dass wir hier miteinander gut zurechtkommen. Mir ist wichtig, dass dir nichts passiert und ich übernehme hier Verantwortung, ich übernehme Führung, ich treffe Entscheidungen und die sind in deinem Sinne. Und das hat viel mit Liebe zu tun und Zuwendung zu tun. Und ich bin ja auch nicht nonstop so, sondern natürlich bekommen meine Hunde sehr viel Zuwendungen in Form von Streicheleinheiten und ich spiele mit den Hunden auch. Und ich spiele auch sehr ausgelassen mit den Hunden. Die dürfen auch in mich reinbeißen und sowas. Also die dürfen auch eskalieren bis zu einem gewissen Punkt. Deutlich mehr auch als bei anderen, weil ich die sehr gut einschätzen kann. Und das sind unsere ausgelassenen Momente. Und wenn ich dafür bereit bin, dann gebe ich das frei. Das kann ich sehr gut managen. Da habe ich auch noch nie ein Problem mit gehabt, das zu trennen, zu sagen, jetzt ist ein guter Moment, dass wir toben und jetzt ist kein guter Moment, dass wir toben. Und die Hunde mögen das, dass ich da auch sehr klar bin mit. Und daher hat sich wirklich tatsächlich noch nie ein Hund zu irgendwem anders orientiert, weil die einfach wissen, mit der Frau ist zwar nicht immer alles witzig und die will ziemlich viel von mir und da darf ich nicht machen, was ich will, aber ich fühle mich wahnsinnig sicher, ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, mir passiert da nichts.
Und nochmal, ich gehe da mit, ich denke halt, beim Thema Klarheit und Verantwortung und auch so, dass eben wir diejenigen sind, die verantwortlich sind, dass auch eine Gefahrenquelle eben ausgeschaltet wird im Zweifel. Mhm. Dafür braucht es eben einfach auch diese Klarheit. Und ich bin deshalb auch, habe ich das angesprochen, dass man auch, ja, wenn es denn dann irgendwie Mann und Frau im Haushalt gibt, also zwei Gesprächspartner oder Ansprechpartner für den Hund, dass die sich klar sind darüber und eine Einheit sind, wie die Regeln sind und dass beide sie befolgen. Weil gerade bei Gefahrenabwehr zum Beispiel, ne? Du hast es angesprochen, wenn es um Kinder geht. Also es gibt bei uns im Haus gibt es zwei relativ steile Treppen, die abgesichert sind erstmal. Jetzt langsam lösen wir diese Absicherung, weil diese Kindergitter kommen dann langsam auch mal weg. Aber es gibt eine klare Regel, dass zuerst unsere Tochter diese Treppen runtergeht und dann die Hunde folgen. Nicht umgekehrt und auch nicht parallel. Schon
da geht es auch um Schubsen und so, ne?
Da geht es um Schubsen, da geht es um, ja klar, das sind große Hunde. Und so ein kleiner Mensch, selbst wenn er sich an einem Treppengeländer festhält, wenn dann einfach mal irgendwie so ein 50-Kilo-Bilbo von hinten sie streift, dann kullert die Treppe runter, ist ja klar. Dementsprechend ist ganz klar. Und abgesehen davon ist es auch so, dass in diesem Rudel wird auch kein Hund in der Rangfolge vor unserer Tochter stehen. Definitiv nicht. Und auf dem Weg dahin ist es eben so, dass die Regel, also eine der Regeln besagt, kein Hund geht die Treppe runter an unserer Tochter vorbei. Gibt es nicht. Und das funktioniert auch gut. Und zwar sehr gut. Und das ist zum Beispiel eine Regel, wenn es um Gefahrenabwehr geht, die ist eine von vielen Regeln, die ganz klar ist. Und da ist es zum Beispiel einfach auch so, dass ich leider oftmals zu oft derjenige bin, der das nochmal bekräftigt. Und das ist mir zumindest total wichtig, dass man sich da einig ist und dass man, es sind immer nur die Eckpunkte, ja, aber die, finde ich, müssen in Stein gemeißelt sein. Sonst hast du keine Chance.
Ja, es gibt auf jeden Fall so, ich sag mal, Hausregeln, ne? Aber halt bei diesem Thema, zu wem orientiert sich der Hund? Es ist in der Regel oder oft, nicht in der Regel, es ist oft so, dass einer der beiden verantwortlichen Personen, es gibt auch Haushalte, wo es mehr Menschen sind, wo die Kinder schon erwachsen sind und noch da leben oder so, dann sind es halt drei Leute oder vier Leute, die da ich sag mal, für den Hund als erwachsene Menschen verantwortlich sind. Und das können ja auch zwei Frauen, zwei Männer. Also Geschlecht ist völlig Latte, glaube ich. Dem Hund ist es komplett egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede mit Stimme und so weiter. Aber wenn es in einer Konstellation von mehreren Menschen darum geht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die erzieherisch einwirkt und dann sich orientiert wird, dann ist es, glaube ich, egal, ob das der Mann oder die Frau ist. Ich habe viele Männer in meiner Hundeschule gehabt, die das mit der Erziehung wahnsinnig ernst genommen haben, und das waren dann die, wo der Hund dran geklebt hat. Dann war die Frau halt raus. Das ist dem Hund egal. Die wollen halt einfach nur diese Führung, diese Klarheit, diese Strukturen, und ob das jetzt von einem Mann, einer Frau, einem Kind, von einem Kind ist, hängt ja wieder vom Alter ab. Aber also geschlechtsspezifisch ist das nicht. Und wenn du, es gibt Haushalte, in denen beide Menschen gleichermaßen mit dem Hund arbeiten, da muss ich sagen, das ist sehr selten. Mhm. Das erlebe ich wirklich selten, dass konsequent beide Parteien gleichermaßen in die Hundeschule kommen, gleichermaßen trainieren und üben, gleichermaßen zu Hause Dinge etablieren und durchsetzen. Das ist wirklich selten. Das ist meistens einer, der das so federführend übernimmt und dann oft auch derjenige ist, der das Ganze auf die Beine stellt, also die Sachen anlernt, anarbeitet, trainiert und durchsetzt, und der andere übernimmt das dann, wenn bestenfalls, ne, und setzt das dann mit durch, so wie du gerade sagtest, ne, also als in Form einer Hausregel beispielsweise, dass man einfach sagt, gewisse Dinge sind einfach verboten oder besonders gewünscht, und dann wird das von allen Familienmitgliedern gleichermaßen so durchgesetzt, um auch gewisse Dinge nicht zu torpedieren vielleicht. Trotzdem wird der Hund dann in der Orientierung wahrscheinlich überwiegend sich an der Person orientieren, die das Ganze erarbeitet hat und durchgesetzt hat und etabliert und auf die Beine gestellt hat. Vielleicht nicht viel, aber du wirst merken, wenn diese Menschen, Also da gibt es ja auch diese schrägen Tests im Internet, die ich auch immer ein bisschen fragwürdig finde, aber das ist noch was anderes, wo du einen Hund in die Mitte setzt und dann sind Frauchen und Herrchen oder Herrchen und Herrchen, ist ja egal, daneben rechts und links und gehen auseinander und der Hund rennt dann einer Person hinterher. Mhm. Und dann ist das, ja, so wie so ein Test, wen hat er jetzt, also wen hat er lieber oder mit wem würde er mitgehen, wenn er sich entscheiden müsste. Genau, und ich glaube, dass wenn das aber jetzt tatsächlich aus egal welchem Anlass, so beispielsweise man geht gemeinsam irgendwo hin oder irgendwie los, der Hund ist freilaufend, der eine macht sich schon mal auf den Weg nach Hause, ne, also jetzt nicht als blöder Test, sondern einfach, weil sich die Situation so ergibt, dann wird der Hund der Person hinterherlaufen, die die führende Person ist. Mhm. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es Ausnahmen gibt, dass es einzelne Hunde gibt, die einfach keinen Wert auf führende Personen legen. Also sehr autarke Hunde, wie beispielsweise Herdenschutzhunde, wie vielleicht auch so ein Akita oder sowas. Ne? Aber jetzt der Standardhund, darf man das sagen? Wahrscheinlich nicht. Der am meisten vertretene Haus- und Familienhund, der ist auf der Suche nach Führung und der wird sich an der Person auch orientieren. Und was aber nichts, und das ist auch total wichtig, das nicht mit Liebe zu verwechseln. Ne? Also das heißt ja nicht, dass der Hund die Person mehr liebt. Es ist ja wieder so menschlich, das so zu bewerten und zu bemessen auch. Ne? Der liebt dich ja mehr, weil der guckt ja immer nur, wo du bist. Der macht ja immer nur mit dir. Ja, nee, vielleicht fühlt der Hund sich jetzt einfach, also ich würde nicht sagen, dass meine Kinder mich mehr lieben als meinen Mann, nur weil ich diejenige bin, die erzieht. Überhaupt nicht. Das glaube ich nicht, dass die mich mehr lieben. Ich glaube einfach, die fühlen sich im Ernstfall vielleicht sicherer, weil ich diejenige bin, die ganzen Sachen irgendwie checkt, organisiert, regelt, macht und am Ende auch irgendwie wieder das Kind aus dem Brunnen holt, wenn es reingefallen ist. Deswegen orientieren die sich mehr an mir. Aber das heißt nicht, dass sie mich mehr lieben. Das eine hat mit dem anderen vielleicht ja nichts zu tun, sondern wir sprechen ja über Orientierung. Mhm. Also wer gibt mir Sicherheit und Halt? Bei wem bin ich sicher? Wer achtet gut auf mich? Und nicht, wen lieb ich mehr? Mhm. Ne? Meine Mutter hat, ist eigentlich ganz nett, dass wir das jetzt so besprechen, meine Mutter hat jetzt eine Krise gekriegt. Tamburica ist jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Monate oder so bei uns oder knapp 2. Und ich habe in der ersten Zeit halt überwiegend mit ihr gearbeitet und bin mit ihr raus, spazieren und habe mit ihr Dinge geregelt halt, um sie einmal so ein bisschen abzuupdaten, wie es hier so läuft in Westeuropa, an alleine in der Stadt Köln, so raus nach 11 Jahren aus dem rumänischen Tierschutz. Das heißt, ich habe halt ja viel von ihr verlangt. Ich habe maßvoll Druck ausgeübt. Ich bin mit ihr in schwierige Situationen reingegangen, in denen sie Angst hatte und habe sie gefordert, in der Situation mir zu vertrauen und trotzdem, trotz ihrer Ängste, sich zu trauen und mitzumachen. Ich habe sie zu Dingen gezwungen, die sie nicht wollte, wo sie mir viel vertrauen musste, dass es okay ist und dass sie es dann doch macht. Und ich bin halt so jeden oder jeden zweiten Tag eine halbe Stunde, Stunde da aufgeschlagen, habe mein Ding mit dem Hund gemacht. Und die anderen 23,5 Stunden hat meine Mutter den Hund gestreichelt, gefüttert, gepflegt, versorgt, liebkost. Und dieser Hund ist besessen von meiner Mutter. Die liebt meine Mutter abgöttisch. Aber wenn ich komme, wenn ich da bin, orientiert die sich nur noch an mir. Die guckt nur noch, wo ich bin. Wenn ich mich irgendwo hinsetze, es klebt der Hund an mir. Meine Mutter sagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso liebt die dich denn jetzt mehr als mich? Und dann sage ich mal, bist du denn behämmert? Die liebt mich doch nicht. Die fühlt sich gerade nur einfach total sicher und die erhofft sich gerade, dass ich was mit der mache. Dass ich jetzt mit ihr rausgehe und wir irgendwas zusammen regeln. Da hat die Bock drauf gerade. Die hat Lust, was zu erleben mit mir und die weiß, dass ich die Ressource dafür bin. Außerdem fühlt sie sich sicher bei mir und deswegen versucht sie jetzt auch vielleicht in meiner Gunst zu stehen und mich zu motivieren, dass wir was machen. Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun.
Ja, bin ich
total
bei dir.
Und das ist so wichtig, dass man das so trennt auch. Ne?
Bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, das ist so ein, vielleicht auch hinten raus die wichtigste Botschaft. Verwechselt nicht Liebe mit Akzeptanz, verwechselt nicht Liebe mit Erziehung und Respekt. Also natürlich wird ein Hund... Liebe finde ich da war sowieso das falsche Wort, obwohl ich Liebe über alles Liebe, aber ich glaube, da geht es einfach um Zuneigung und um Vertrauen und um, ich weiß nicht, ob ein Hund einen Menschen liebt.
Was ist denn Liebe, ne? Das ist so ein Wort. Ja. Wie wollen wir das jetzt vernünftig verwenden? Ne? Das ist eigentlich ein Wort, was ja auch, ich glaube, das liegt auch in so, es kann aus so vielen Perspektiven kann dieses Wort verwendet werden. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt das Wort einfach mal weglassen, weil es auch so komisch schräg ist, ne? So wie du sagst, dass man einfach sagt, sich absolut einlassen auf den Menschen, sich wohlfühlen, sich, also wenn man sieht, wie die sich in meiner Mutter suhlt, wirklich, ne? Als Beispiel. Oder auch meine Hunde, wenn mein Mann kommt, wie viel Freude die haben, den zu sehen und wie sie sich freuen, wenn er sich mit ihnen irgendwie zusammenkuschelt und so. Das würde man als Mensch jetzt Liebe nennen, nenn es wie du willst. Es ist auf jeden Fall eine massive Zuwendung und Zuneigung diesem Menschen gegenüber. Das ist total ehrlich, das ist total authentisch, das ist ganz intensiv. Es ist ein riesengroßes Geschenk, was wir da bekommen von den Tieren. Und die Orientierung, und das ist halt, glaube ich, wichtig, dass wir hier einfach über Orientierung sprechen. Wenn ein Hund sich orientiert zu einem Menschen mehr als zu einem anderen, hat das nicht zwingend damit zu tun, dass er diesen Menschen netter findet, lieber mag, oder so, sondern es hat viel mit Sicherheit zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass man Hunde mögen das wirklich, dass sie wissen, da ist jemand, der weiß, wo es lang geht, der trifft gute Entscheidungen, der kann gut auf mich aufpassen und auf mich achten. Und der macht was mit mir, der kümmert sich. Das ist halt etwas, was Hunde wirklich toll finden. Und deswegen sieht das dann von außen so aus, als wenn der Hund jemanden mehr liebt. Aber ich glaube, das müssen wir klar trennen. Und wie gesagt, beide Positionen sind ja auch ultra wichtig. Ich finde das total schön, wenn ich weiß, da ist jemand, der so völlig ausgelassen, ohne diese ganzen Regeln, ohne diese ganzen, ich kann das total genießen, wenn ich beobachte, wie die Hunde beispielsweise mit meinem Mann oder wenn Freunde da sind oder mit den Kindern ist es eigentlich dasselbe, wie ausgelassen und entspannt die mit denen sind. Bei mir sind die schon echt immer so ein bisschen, ja, nicht angespannt, aber die sind schon immer sehr achtsam, könnte da jetzt was kommen? Muss ich gleich was machen? Sollte ich jetzt irgendwas beachten? Also du merkst, dass die Hunde viel achtsamer sind, wenn die im Umgang mit mir, weil die halt immer überlegen, könnte jetzt hier irgendwas von mir verlangt werden. Interessanterweise genießen die das, finden das toll, wenn ich was von ihnen verlange, lieben das ja zu arbeiten, aber so richtig sich tief entspannen können die bei den Kindern besser als bei mir.
Sehr schönes Schlusswort und auch schöner Appell an euch alle da draußen. Und vielleicht ist die Frage hiermit ein wenig mehr beantwortet. Und für alle da draußen, ich glaube, das waren viele Informationen in einer Folge zu dem Thema. Und danke dir sehr für heute und schreie raus Liebe für euch und eure Hunde.
Genau.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.